Ball Hawks.
The Bulls won!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute, nach langer, langer Zeit, sind wir mal wieder zurück und an meiner Seite die geschätzten Kollegen, zum einen der liebe Henry Wohlfahrt.
Servus.
Und der ebenfalls sehr geschätzte Kollege Tobias Weil.
Guten Tag.
Ja, ist schon, wie gesagt, eine Weile her. Wir waren in der Off-Season-Pause, Sommerpause kann man ja nicht so richtig sagen. Wir haben ja schon eigentlich nach dem Draft gesagt, lass uns das Ganze mal so langsam outfaden, weil wir auch gerade Tobi, was die Draft-Vorbereitung anging, dann doch ein bisschen fertig war. Und ja, wir kennen es ja auch zwischen Draft und der nächsten Saison ist dann auch oft ein bisschen Leerlauf. Wir haben hier und da mal so ein bisschen Rookie-Camps und Training-Camp, aber das ist jetzt alles nichts, was einen so unglaublich begeistert. Darum ja, hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir hier wieder für euch da und wir besprechen heute, beziehungsweise fangen heute damit an, den Kader der Seahawks uns mal genauer anzugucken, eine kleine Preview zu geben auf die kommende Saison. Und natürlich beginnen wir wie immer mit der Offensive. Das ist heute der Plan. Weitere Folgen wird es natürlich auch noch geben zur Defense und danach noch zu weiteren Themen. Lasst euch da gerne nochmal überraschen. Und ja, bevor wir einsteigen in einen dicken Block an Seahawks-News, da hat sich natürlich jetzt einiges angesammelt, gibt es noch ein paar Informationen zum Charity Bowl. Vielleicht alle Leute, die sich mit Fantasy Football auskennen oder die so ein bisschen auf Twitter unterwegs sind, haben es vielleicht schon mitbekommen. Seit einigen Jahren gibt es mittlerweile den German Charity Bowl. Da kann man Fantasy Football spielen zum guten Zweck. Und dieses Jahr gibt es eine kleine Neuerung, denn wir als German Seahawkers sind ja in einer besonderen Qualifikationsliga dabei, und zwar in der sogenannten Powered by Qualifikationsliga. Das ist eine Liga extra für Fanclubs und ja, andere Institutionen rund um das Thema Football. Und im Grunde geht es beim German Charity Bowl, für alle, die es nicht so wirklich auf dem Schirm haben, darum, dass man eben mit Hilfe von Spenden an den guten Zweck, an den German Charity Bowl selbst, sich qualifizieren kann, um in einer solchen Liga mitzuspielen. Das geht durchaus auch als Privatperson. Also ihr könnt, weiß ich nicht, beispielsweise 50 Euro für den guten Zweck an den Charity Bowl spenden. Und wenn ihr über einer gewissen Spendensumme liegt, dann seid ihr auch ausgewählt und könnt eben ja als Einzelperson an diesem Charity Bowl teilnehmen. Und wie gesagt, diese Saison ist es halt nochmal ein bisschen anders, denn es gibt auch diese Powered-By-Liga. Das heißt, wir als German Seahawkers können Spenden sammeln von allen, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich selber als Einzelperson, klar, ist ganz schön, aber ich fände es auch schön, irgendwie Teil von etwas Größerem zu sein. Darum spende ich jetzt in den Pot der German Seahawkers. Und wenn wir da unter den ja, Franchises beziehungsweise unter den Fanclubs sind, die die meiste oder die höchste Summe spenden, dann kommen wir eben in diese Qualifikationsliga und können dann um den Pokal mitspielen. Und als kleines Extra beziehungsweise als kleine Motivation würden wir dann eben aus dem Kreis derjenigen, die für uns German Seahawkers spenden, einen glücklichen auslosen, der dann für uns stellvertretend für die German Seahawkers eben dieses Team übernehmen darf. Also ihr draftet für uns, ihr übernehmt das Spiel während der Saison und dürft quasi als Abgesandter der German Seahawkers teilnehmen. Natürlich nur vorausgesetzt, dass wir den Schritt in die Qualifikationsliga schaffen. Ja, weitere Informationen werden wir euch auf jeden Fall auch noch in die Shownotes packen und auch auf Social Media werden wir darüber nochmal informieren. Aber ja, so habt ihr schon mal auf dem Schirm den Link, über den ihr für die Seahawkers spenden könnt, den packen wir auch in die Shownotes, also könnt ihr da direkt draufklicken. Das ist direkt auf der Seite des Charity Bowls hinterlegt und dann, ja, spricht da eigentlich nichts mehr gegen, steht dem nichts mehr im Wege und ihr könnt da dann gerne euer Glück versuchen. Und ja, das war's soweit mit dem Vorgeplänkel, beziehungsweise doch, wir haben noch natürlich noch eine kurze Info. Unser Roster Simulator ist auch wieder online. Das heißt, ihr könnt euch euren Seahawks Roster zusammenstellen, könnt uns dann auch gerne auf Social Media verlinken. Und dann schauen wir uns mal an, was ihr da so zusammengepickt habt, wen ihr in den Kader der Seahawks mitnehmen würdet und ja, wer dann eben auf der Strecke bleibt. Da sind wir auch sehr gespannt auf eure Vorschläge. So, das war jetzt eine ziemlich lange Vorschau. Ich kann auch schon nicht mehr richtig sprechen, aber jetzt geht's natürlich hier direkt weiter in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Wir beginnen ganz am Anfang, am 13.06., 13. Juni, da kam die erste News rein, die wir heute für euch gesammelt haben. Und zwar wurde da der Vertrag von Defensive Tackle Draymond Jones umstrukturiert. Der Cap-Hit wurde um rund 7 Millionen gesenkt auf nur noch in Anführungszeichen 10,77 Millionen. Dafür ist er dann im kommenden Liga-Jahr 2025 um 2 Millionen höher. Und hinten dran wurden noch 2 Void-Jahre gepackt. Das heißt, es sind dann 2 Jahre, in denen der Spieler dann zwar nicht mehr für die Seahawks unter Vertrag ist, aber er trotzdem noch in den Büchern steht. Und das Ganze sind dann 5 Millionen, die den Seahawks dann noch in die Bücher geschrieben werden. Ende. So, jetzt ist hier bei mir gerade absoluter Krawall. Das ist der Krankenwagen, der Abe Lucas schon wieder hier abholt und die nächste Verletzung kurieren muss. Ende Juli kam dann Marquise Blair zurück, der Defensive Back, sagen wir mal Safety, Schrägstrich, Cornerback oder Nickelback hat er schon bei den Seahawks gespielt, wird im Trainingscamp der Seahawks auch um einen Roster-Spot kämpfen. Blair hatte immer so ein bisschen den Ruf als harter Hitter und hat auch hier und da mal Highlights gehabt, konnte aber irgendwie seine Leistung nicht konstant bringen und ist dann eben irgendwann auch aus dem Kader geflogen. Aber jetzt ist er wieder da und mal schauen, ob er den Sprung in den Kader schafft. Darüber sprechen wir dann natürlich auch in der Defense-Folge. Es gab eine Vertragsverlängerung. Die Seahawks haben Safety Julian Love für weitere drei Jahre unter Vertrag genommen. In dieser Zeit erhält er 36 Millionen. Darf vielleicht einmal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Wie schaut's bei euch aus? Wie ist da bei euch die Meinung? Julian Love, 3 Jahre, 36 Millionen. Henry, für dich vertretbar?
Also ich fand schon, dass es überraschend kommt, weil es halt auch noch vor der Regular Season passiert ist, also bevor Mike McDonald ihn auch wirklich auf dem Feld in der Saison gesehen hat. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Dix-Verlängerung damals. Ich weiß auch nicht, hat man zwar per Trade geholt gehabt und Love eben in der Free Agency, aber irgendwie gerade in dem Stadium seiner Karriere, jetzt Mitte, Ende 20, die Vertragsverlängerung, wo der Cap-Hit jetzt dieses Jahr auch leicht nochmal gesenkt wurde auf 6,5 Millionen. Und es sind 3 Jahre, 36 Millionen, aber die Garantien sind so strukturiert, dass man 2026 mit einem Deadcap von 5 Millionen noch wieder rauskommen würde aus dem Vertrag. Ich gebe da jetzt auch erstmal dem Coaching-Staff oder Mike McDonald so eine Art Vertrauensvorschuss, wenn die auch jetzt nach den Eindrücken aus den Camps eben jetzt auch dazu zu dem Schluss gekommen sind, dass er eben diese Vertragsverlängerung verdient, dann soll es mir erstmal recht sein, und ich vertraue da, wie gesagt, dem Coaching-Staff, dass er die auch verdient hat, grundsätzlich hält sich es, wie gesagt, noch im Rahmen, wenn man jetzt die Cap-Hits anschaut, dieses Jahr, wie gesagt, 6,5, nächstes Jahr 6 Millionen, dann steigt es auf 13 Millionen und 15 Millionen an, aber wie gesagt, nach dem dritten Jahr oder vor dem dritten Jahr kommt man, wie gesagt, aus dem Vertrag auch wieder raus, sollte er seine Leistungen nicht bestätigen.
Ja, Tobi, du ähnliche Meinung oder siehst du es anders?
Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, Julian Love hat ja eigentlich auch schon in Ansätzen zumindest nicht konstant gezeigt, dass er ein ziemlich solider Spieler in der NFL ist und dementsprechend, habe ich da jetzt, also das ist jetzt ein Vertrag, der mir überhaupt nicht wehtut und ich bin mal gespannt. Also es ist ja, das eine ist natürlich das Spielermaterial, das andere ist natürlich das Scheme, wo wir uns ja alle viel erhoffen in der Defense.
Spielermaterial, hallo?
Oh ja, Entschuldigung. Die Debatte hatte ich schon wieder vergessen.
Wo kam die nochmal her eigentlich? Aus dem TDF, oder?
Das war von Chris Kramer bei der
EM. Ah, stimmt.
Aber dann gab es auch noch so ganz wunderbare Olympiadebatten. Also, Entschuldigung. Ich habe schon wieder vergessen, dass das ja auch noch war. Ja, aber wir hoffen es ja über das Scheme, die größere Leistungssteigerung. Ich glaube, Julian Love kann da auch eine ganz gute Rolle drin spielen.
Er hatte ja auch, wie gesagt, dieses sehr gute Jahr bei den Giants, bevor er dann zu uns kam. Hatte dann am Anfang auch eher Probleme, aber hat sich dann so ein bisschen reingegroovt, glaube ich. Wobei ich auch kein Safety-Experte bin und es da einige Twitter-Experten gibt, die nicht ganz so eine hohe Meinung haben, glaube ich, von ihm. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was wird.
Ist immer die Frage, wie man das da als wird. Experten sieht und wen nicht, ne?
Also. Ich finde, die Zahlen wirken natürlich erstmal für meine Begriffe ein bisschen hoch, aber Henry, du hast es ja schon gesagt, die Garantien halten sich in Grenzen und man kommt nach 2 Jahren wieder raus. Also von daher würde ich auch sagen, eigentlich ganz in Ordnung. Dann kommen wir zur nächsten News. Center Michael Lewitzki wurde entlassen. Dafür wurde Linebacker Blake Lynch unter Vertrag genommen. Der kam 2020 als undrafted Free Agent in die NFL, hat aber letztes Jahr 7 Spiele mit den Chargers gemacht, war vorher schon bei Vikings und Cardinals. Also ja, das ist einer für die Tiefe. Cornerback, Linebacker bei den Seahawks ja nicht besonders tief besetzt. Von daher war auch jemand, der vielleicht irgendwie, wenn er ein sehr, sehr gutes Trainingscamp hat, sich da einen Platz im Kader erspielen kann, aber tendenziell eher jemand fürs Practice Squad. Dann gibt es die weitere News. Die Seahawks sind an Center Connor Williams interessiert. Am besten muss einer von euch während der Folge immer mal wieder Twitter aktualisieren, weil es gefühlt jederzeit passieren kann, dass hier Vollzug angemeldet wird, dass die Seahawks vielleicht tatsächlich Center Connor Williams verpflichten. Die Ravens sind wohl auch interessiert. Aber ich glaube, ja, Seahawks und Ravens sind aktuell so die heißesten Kandidaten. Und ja, normalerweise passiert sowas ja sowieso erst, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Darum gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass es in der nächsten Stunde passieren wird. Auch da Center eine Position bei den Seahawks, die zwar besetzt ist mit Oluwatimi, aber ich denke mal, wenn die Seahawks tatsächlich Connor Williams holen, ist der auch direkt Favorit auf den Starterposten. Und dahinter wird es sicherlich nicht ganz so einfach an ihm vorbeizukommen. Der kommt allerdings von einer Kreuzbandverletzung zurück. Also
ist aber schon geklärt tatsächlich.
Ja, okay. Ja, das ist schon gut, aber trotzdem muss man dann natürlich erstmal gucken, wie er dann wieder ins Training einsteigt und ob er gleich bei 100% ist. Ja, in der Anfang der Woche gab es so ein bisschen Sorge um Geno Smith, beziehungsweise am Wochenende, dass da irgendwie verletzungstechnisch was los sei, aber da kam dann relativ schnell auch wieder die Entwarnung, ist schon wieder oder soll wieder ins Training einsteigen. Kein Grund zur Sorge. Und dann kommen wir schon zur letzten News. Running Back Rashad Penny, damals First-Round-Pick bei den Seahawks, ist mittlerweile retired, also hat seine Karriere beendet. Ich würde sagen, ein gutes Jahr hatte er bei den Seahawks oder einen guten Stretch zumindest. Ist dann ja auch zu den Eagles gegangen, hatte aber auch kaum Einsatzzeit gesehen, war auch wieder viel verletzt. Also einfach eine sehr unglückliche Karriere. Aber gut, durch den First-Round-Pick sollte er genügend vorgesorgt haben. Hat jetzt hoffentlich nicht in Tech-Aktien investiert, aber mal schauen, was er mit seinem Geld so gemacht hat. Das sollte, glaube ich, doch reichen, um sich ein ganz schönes Leben zu machen.
Heute mit der ganz feinen Klinge unterwegs,
ja? Ja, Mensch, wenn man einmal Nachrichten liest, dann kann man das auch direkt mal anwenden hier. So, soweit zu den News und ich würde sagen, wir springen dann jetzt mal zum Thema der Woche, zur Offensive Preview.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
State of the Seahawks, wir schauen uns an, über welche Positionen müssen wir sprechen, was sind die wichtigsten oder interessantesten Position Battles im Trainingscamp und welche Positionen oder um welche Positionen müssen wir uns gehörig Sorgen machen, wenn wir auf die kommende Saison blicken. Aber natürlich das Wichtigste erstmal, wir haben einen neuen Offensive Coordinator, Ryan Grubb, und da ist natürlich die große Frage, was können wir da erwarten? Henry, vielleicht magst du mal einen kurzen Einstieg geben. Wie würdest du das grundsätzliche Scheme von Ryan Grubb charakterisieren?
Also das basiert jetzt vor allem auf meinen Eindrücken aus dieser Washington-Offense, die ich natürlich sehr tiefgehend studiert habe im vergangenen Jahr.
Natürlich, wir haben nichts anderes.
Die mit ihren 2 Wide Receivers, glaube ich, mit McMillan war das ja, glaube ich, in Odunze, ein wirklich hervorragendes Deep Passing Game da mit Michael Penix aufgezogen haben. Also es ist eigentlich so eine Art Spread Offense, die quasi vertikal und auch horizontal die Receiver oder das Feld mit den Receivern auch im Passspiel in die Länge, in die Breite eben zieht. Viel aus der Shotgun wurde gespielt. Tatsächlich, auch wenn das Passing Game halt eben über die Outside mit Odunze total effizient war, wurde tatsächlich relativ wenig über die Mitte attackiert, was vielleicht aber auch am Quarterback liegen könnte, weil der wirklich wenig, also Michael Penix jetzt mit der Washington Offense über die Mitte auch geworfen hat. im Run-Game wurde dann auch oftmals dann ausgenutzt, dass man dann eben, dadurch, dass man eben diese Deep Threats hatte, in leichte Boxen dann reingelaufen, also relativ vielseitiges Scheme, relativ anpassungsfähig, so wie man es bei Washington verfolgen konnte und auch sehr erfolgreich. Die Frage ist halt eben jetzt nur, wie überträgt sich das auf die NFL? Da sind meine größten Fragezeichen eben vor allem auf der Frage, wie eben beispielsweise die Mitte des Feldes dann mit Geno Smith, der da eigentlich recht gut drin ist, attackiert wird, welche Optionen er da geboten bekommt. Grundsätzlich kann sich das Team eigentlich personell, aber eigentlich gut auch auf die Seahawks übertragen. Also es wurde ja auch in Washington viel mit drei Wide Receiver Sets gespielt. Da hat man ja bei den Seahawks auch mit Lockett, mit JSN und mit Metcalf Äquivalente zu dem Personal, das auch im College bei Washington letztes Jahr erfolgreich war. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird.
Ja. Natürlich Jake Bobo nicht zu vergessen. Wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Positionsgruppen ein. Vielleicht erst noch mal, Tobi, hast du noch was zu ergänzen zu Washingtons Scheme, beziehungsweise eben dem Scheme von Ryan Grubb?
Ja, die Frage, die sich als Seahawks ja natürlich immer irgendwie stellt, wie sieht denn die Verteilung von Pass zu Run aus? Also es war schon sehr passlastig auf dem College und das wird er wahrscheinlich in der NFL niemals so übertragen können. Mhm. Sorgen mache ich mir da deswegen aber nicht, weil ich glaube, das Passing-Game enorm effizient sein kann, weil du hattest das zwar als Äquivalent zu dem College-Personal genannt, aber ich meine, ich glaube, mit Lockett, JSN und Metcalf reden wir halt über drei Receiver oder ein Receiver-Trio, das auf jeden Fall... Ja, ich will jetzt nicht zu viel rumhommern, aber es gehört halt in die Top 5 der NFL, meiner Meinung nach.
Ja, ich meine nicht in dem Sinne, ja, ne, sondern wenn man jetzt adjusted für das NFL-Niveau, sag
ja,
ich jetzt
mal. Ja, eben mal so. Deswegen, ich glaube, da kann man halt effizient agieren im Passing-Game. Und wenn wir laufen, haben wir da meiner Meinung nach ja auch ziemlich viel Talent noch rumlaufen. Deswegen, also steht und fällt am Ende alles so ein bisschen mit der Offensive-Line. Da haben wir ja. Mit da drauf ein. Hat man ja zumindest auf der einen Tackle-Position noch ziemlich Probleme wahrscheinlich. Und muss man dann sehen, wie sich die Offensive Line dann schlägt. Im College war die Washington Line eine der besten des Landes, sagen zumindest viele. Dann hat man natürlich im Finale gegen Michigan sowas von die Hucke vollgeblitzt bekommen, das ziemlich schlecht aussah, wo auch dann Penix so ein bisschen unter dem Druck, ja, so ein bisschen ja, zusammengebrochen, wäre auch zu viel gesagt, aber dann auch deutlich schlechter gespielt hat. Deswegen, also da müsste man natürlich sehen, wie die Offensive Line da Geno schützen kann. Steht und fällt ein bisschen dann mit, vor allem, wenn man auch die tieferen Spielzüge bringen möchte. Kurzpass und mittlere Distanz sollte aber so oder so klappen, vor allem, weil Geno auch die Plays verlängern kann zur Not.
Ja, und kann man dieses vertikale Passspiel, also kann man ja eigentlich auch nur in der Art und Weise aufziehen, wenn man eben eine solide Offensive Line hat, die eben nicht schnell kollabiert. Ansonsten ist man eigentlich auch gezwungen, das zumindest nicht in der Frequenz zu spielen, dieses vertikale Passspiel wie bei Washington. Was ich auch nicht glaube, dass die Seahawks das in der NFL dann machen werden, dass man so oft dann auch tief gehen wird.
Nee, ich glaube, das ist auch schwierig. Ich meine, da kommen wahrscheinlich dann relativ schnell auch Erinnerungen an die Russell-Wilson-Zeit hoch, wo ja auch dann relativ häufig Hero Ball gespielt werden musste, weil eben kein konstantes Kurzpassspiel möglich war, aber Geno ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer Typ Quarterback, der natürlich die tiefen Bälle auch sehr gut kann und da auch eine ziemlich gute Completion Rate hatte, zumindest im vorletzten Jahr, letztes Jahr doch wieder ein bisschen abgefallen, ein bisschen regressiert, aber die Möglichkeiten hat er auf jeden Fall und ich würde sagen, dann können wir auch direkt in die Positionsgruppen einsteigen, beginnen natürlich hier mit dem Quarterback. Und können da, glaube ich, sagen, Geno oder nichts. Also die Sorge war ja dann doch sehr hoch oder sehr berechtigt auch, dass als er jetzt eben diese Verletzungsnachrichten, als die reinkamen, dass die Seahawks dann auf der Position doch ziemlich blank dastehen. Man hat zwar für Sam Howell getradet, auch für gar nicht so wenig Kapital, aber der macht bis jetzt absolut keine gute Figur im Trainingscamp. Also ist sehr inkonstant, nicht besonders akkurat. Und man hört sogar, dass PJ Walker deutlich näher an Howell ist, also als dritter Quarterback, als dass Howell jetzt irgendwie Geno ansatzweise Konkurrenz machen könnte. Ja, ich meine, ich als halber Washington-Fan bin das ja schon ein bisschen gewohnt. Ich bin jetzt nicht völlig überrascht, dass das Howell konstant ist. Das hätte man sich durchaus auch vorher denken können. Aber dass er jetzt näher an PJ Walker ist als an Geno Smith, das ist natürlich bedenklich. Und ja, ich hoffe mal, dass er sich da irgendwie ein bisschen fängt und ja, zumindest so ein bisschen klarer dann die Nummer zwei ist. Also das wäre ja zumindest schon mal ein Anfang. Ich rede gar nicht davon, dass er Smith da irgendwie noch den Rang abläuft, aber zumindest von PJ Walker sollte er dann doch irgendwie mal ein bisschen wegkommen.
Ich meine, darauf bezogen gibt es ja sowieso eigentlich gar keine Diskussion, auch was man so aus den Training Camps hört. Also da soll wirklich Geno ganz klar auch der unangefochtene Starter sein. Und was man auch von den Beatwritern und den Reportern eben hört, ist halt, dass alle wohl sehr begeistert sind bis jetzt mit der Performance von Geno Smith im Training Camp. Insbesondere auch Ryan Grubb, der Offensive Coordinator.
Ja, das ist ja auch eigentlich das Wichtigste. Ich meine, wenn Geno dann irgendwie sich verletzen sollte und Howell dann übernimmt, ist ja sowieso die Frage, was jetzt so die Erwartungen für diese Saison sind. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben jetzt noch nicht so ausführlich darüber gesprochen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Seahawks diese Saison irgendwas mit den Playoffs zu tun haben. Von daher, glaube ich nicht. Von daher.
Wir können ja am Ende nochmal so eine Prediction machen.
Ja, das machen wir sowieso.
Dann, wo wir dann sagen, nach Expected Points, wo die Seahawks ja offensiv am Ende stehen wird.
Ja, eine Prediction-Folge wollten wir sowieso noch machen. Aber ich glaube, klar, du kannst mit Geno jetzt, wirst du definitiv in die Saison gehen und der wird dir sicherlich auch deutlich mehr Spiele gewinnen, als es in Sam Howell getan hätte oder tun würde. Aber im Endeffekt geht es darum, eben in diesem System zu lernen und zusammenzuwachsen und zu schauen, wie man das vernünftig jetzt aus dem College in die NFL bringt. Und die ganze Mannschaft muss ja erstmal zusammenwachsen unter dem neuen Head Coach, unter dem neuen OC. Also das ist für mich eine ziemliche Umbruchssaison und ist natürlich super, wenn Geno dann dabei ist. Aber ja, im Endeffekt muss man schauen, wie weit einen dann das Quarterback-Play bringt. Seid ihr optimistischer, was das angeht?
Ja, Tobi, schon. Ich auch. Tobi, du, das darfst gerne.
Du sagst zwar, man muss halt sehen, wie sich das Team irgendwie an das Team anpasst, an das Trainerteam und so weiter. Natürlich sind das irgendwie viele Umbrüche. Aber rein auf dem Papier hat man halt vor allem in der Offense so viel Star Power eigentlich, dass das für mich schon so einen gewissen Floor der ganzen, des ganzen Team eigentlich auch bringt, weil die Offense ja dann doch irgendwie deutlich wichtiger scheint als die Defensive in der NFL. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, aber ich weiß nicht, man ist da auf Quarterback gut besetzt, man hat Playmaker irgendwie überall auf dem Feld, dann reden wir natürlich Offensive Line, das ist vielleicht ein bisschen kritischer, aber so grundsätzlich glaube ich, wie sagt man, so eine Fighting-Chance um Playoff hat man, glaube ich.
Ja, aber haben sich die Seahawks auf irgendeiner Position verbessert im Vergleich zum letzten Jahr?
Trainerstuhl dann vielleicht.
Ja, aber offensiv meine ich.
Nee, aber war denn die Offense letztes Jahr schlecht?
Schlecht nicht, aber nicht so gut wie das Jahr davor.
Ich meine, die Offensive Line ist jetzt auch nicht wirklich schlechter geworden auf dem Papier, glaube ich. Ist ungefähr gleich geblieben, würde ich sagen. Man hat jetzt auch noch einen solideren Backup Right Tackle zumindest, also falls Abe Lucas, wonach es jetzt im Moment ja noch nicht aussieht, ausfallen sollte, hätte man mit Fan noch eine solide Option dahinter, glaube ich. Vielleicht macht Charles Cross ja nochmal einen Sprung, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Für mich steht so ein Feld irgendwie mit der Interior Offensive Line, das ist halt der klare Schwachpunkt der Offense und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Weil ich finde, dass Geno Smith jetzt nicht wirklich in Anführungsstrichen vom Prozess her gesehen schlechter gespielt hat als im Jahr davor, aber die Umstände halt ein Ticken schwächer waren. Und ich glaube auch, dass wir einfach auch, was die Performance-Offense dann darauf hoffen müssen, dass Ryan Grubb einfach ein guter und auch viel ein besserer Playcaller ist, als es eben Shane Waldron war.
Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon so immer die Offensive Line so ein bisschen angerissen, dann können wir auch gleich mal reinstarten und können auch innen beginnen, also mit der Interior Offensive Line. Und gerade auch mit der Center-Position, wo man aktuell so ein bisschen einen Zweikampf zwischen Oluwatimi und Nick Harris hat. Oluwatimi ist jetzt auf dem ersten Depth-Chart, der released wurde, auf der Starter-Position. Aber wir haben ja vorhin auch schon kurz Connor Williams angesprochen. Falls die Seahawks Connor Williams verpflichten sollten, sind sich die meisten Beatwriter eigentlich einig, dass er dann auch direkt den Starterposten übernehmen wird. Tobi, gehst du da mit oder bleibst du deinem Liebling Oluwatimi treu?
Ja, ich kann halt einfach, was muss ich jetzt, also ich will jetzt hier nichts verkaufen, weil ich nicht weiß. Also ich weiß halt, was Oluwatimi so ungefähr leisten könnte, nehme ich an. Also zumindest, wenn man so ein bisschen von College projecten kann und das bisschen, was man gesehen hat in der NFL. Und Nick Harris und Connor Williams kenne ich halt einfach zu wenig. Und ganz ehrlich, lass mich einfach überraschen, was in Woche 1 passiert. Da ist natürlich jetzt blöd für so eine Preview-Folge, aber wer da jetzt irgendwie mehr weiß, darf gerne mich umgrätschen und weiterreden. Aber Center ist jetzt auf dem Papier einfach, also das ist vielleicht Durchschnitt, wenn wir Glück haben.
Und ich meine, Durchschnitt würde ich direkt kaufen. Also wenn mir jemand sagt, die Seahawks haben dieses Jahr durchschnittliche Center-Play, würde ich einen Luftsprung machen, glaube ich. Also
glaubst du mich eher nicht. Also ich glaube, wir sind eher drunter.
Ich meine, wenn Connor Williams ungefähr auf dem Niveau oder leicht drunter performen sollte, wie er es bei den Dolphins in den letzten Jahren gemacht hat, dann hätten wir auf jeden Fall durchschnittliches Center-Play.
Naja, davon müssten wir ihn erstmal verpflichten.
Aber wir müssen ihn erstmal verpflichten, ja. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, auch rein für die Tiefe, weil ich mir um die Center-Position schon ein paar Sorgen machen, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und wenn man sich die Guards daneben anguckt, dann wird meine Laune zumindest nicht viel besser. Also auf Right Guard hat aktuell Anthony Bradford die Nase vorn, dahinter Rookie Christian Haynes. Und auf der Left Guard-Position mit Laken Tomlinson, jemand, der durchaus schon seine guten Jahre hatte, aber jetzt auch aus einer ziemlich schwachen Saison kommt. Dahinter McLendon Curtis, der auch schon einige Positionen gespielt hat und so ein bisschen so eine Allzweckwaffe in der Offensive Line ist. Also das sind alles keine Namen, die bei mir jetzt Euphorie auslösen. Aber Tobi, wenn das bei dir anders ist, dann lasse ich mich auch gerne anstecken.
Ja, die Namen an sich, also Bradford, okay. Laken Tomlinson, okay. Aber ich bin halt sehr hoch auf Haynes. Also in diesem,
ich auch.
Das hat mir Pre-Draft alles gefallen. Als wir ihn gepickt haben, hat es mir gefallen. Und da reden wir natürlich wieder über einen College-Spieler, der jetzt in den NFL kommt. Rookie ist immer schwierig, aber ich halte von dem halt extrem viel. Und da kommt dann für mich auf jeden Fall eine bessere Laune auf, als bei dir dann vielleicht.
Ja, weil ich halt mitbekomme, dass Bradford bis jetzt eigentlich alle First-Team-Raps bekommt. Also Haynes hat, was ich so
gehört habe, auch schon First-Raps First-Team-Raps bekommen tatsächlich, also Christian Haynes. Also auf Right-Guard sowie auch auf Left-Guard tatsächlich, obwohl er in der gesamten College-Karriere noch nie auf Left-Guard gespielt hatte.
Ich habe heute Morgen gehört, dass Bradford ihm da eigentlich ziemlich deutlich den Rang abläuft. Von daher war ich da jetzt ein bisschen unterwältigt. Ansonsten, also direkt nach dem Draft hätte ich auch gesagt, so ey, cool, das ist jemand, der da vielleicht direkt im ersten Jahr angreifen kann, aber nach allem, was ich bis jetzt so gehört habe, und wie es jetzt im ersten Depth-Chart auch aussieht, muss er dahinter Platz nehmen. Ich meine, diese Depth-Chart zu dieser Zeit, in diesem Zeitraum sind ja noch relativ, sollte man nicht allzu viel drauf geben, aber es ist zumindest ein erster grober Richtwert und wäre natürlich schön gewesen, wenn man direkt hätte verlauten lassen können, Haynes hat die Nase vorn oder kämpft wirklich irgendwie Kopf an Kopf hier gegen Bradford.
Also nicht so klar, also zumindest so habe ich es jetzt mitbekommen, wie du es jetzt eben in deinen Quellen gehört hast. Ich glaube, Mike Donald hat es auch vor ein paar Tagen nochmal gesagt, dass sie auf jeden Fall noch nicht ihre 5 Starter in der Offensive Line gefunden haben.
Nee, so deutlich würde ich es noch nicht sagen.
Dass wirklich noch das Blatt sich auch noch durchaus wenden kann. Gerade Anthony Bradford soll anscheinend auch ein bisschen mehr wackeln auf Right Guard als jetzt Laken Tomlinson auf Left Guard. Mhm. Also, dass da Christian Haynes durchaus Chancen hat, auch schon Woche 1 zu starten. Ja. Das halte ich schon für möglich.
Ja, also ich habe es jetzt von Corbin Smith gehört in seinem Podcast. Der ist ja auch vor Ort und hat da so ein bisschen über die Battles, über die Trainingscamp Battles berichtet. Von daher, keine Ahnung, vielleicht haben wir da einfach dann verschiedene Quellen, aber dass der Kampf jetzt irgendwie vorbei wäre, das meine ich natürlich nicht, aber Wie gesagt, wäre natürlich schön gewesen, wenn man jetzt schon etwas mehr positive Nachrichten aus der Richtung gehört hätte von Christian Haynes, was die Situation angeht. Dann, würde ich sagen, schauen wir uns die Tackle-Position an. Da haben wir natürlich auf Left Tackle Charles Cross, der ist gesetzt. Die Tiefe dahinter, ja, hält sich so ein bisschen in Grenzen. Also wir haben natürlich immer noch Stone Forsythe, aber der hat, wenn er im letzten Jahr ran musste, auch gezeigt, dass es eben für mehr als eine Backup-Rolle in der NFL bei ihm einfach nicht reicht.
Ich glaube, da lasse ich auch langsam los, muss ich sagen.
Ja, schon. Ja, ansonsten hast du eben mit Curtis McLendon jemanden, der auch schon Tackle gespielt hat, also der da theoretisch für die Tiefe auch noch eine Option darstellt. Und natürlich unseren deutschen Südtiroler Max Pircher. Nein, ich denke auch, der wird da keine große Rolle spielen. Viel interessanter ist wahrscheinlich die Right-Tackle-Position. Abram Lucas nach wie vor nicht fit auf der POP-List. Soll wohl, hat man jetzt so lesen können in den letzten Tagen, zur Woche 1 fit sein. Aber ist auf jeden Fall noch fraglich. Wie zuversichtlich seid ihr da, falls es nicht reichen sollte, mit dem Ersatzmann George Fant?
Ich bin damit eigentlich, mit George Fant bin ich zufrieden, mit dem, was man da vermutlich bekommen wird. Und da reden wir jetzt halt wirklich über Durchschnitt. Also nicht mehr, das wird jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Niveau stehen, wie Lucas gespielt hat. Das gefällt mir zumindest mal deutlich besser, dass wir ihn dann als Backup haben, aber ist finde ich viel schlimmer eigentlich, was mit Abram Lucas ist und ja, dass man da irgendwie auch anscheinend gar nicht war, also das Team wird
es wissen. Sehr komisch alles.
Ja, das Team wird es wissen, aber wir wissen halt gar nichts und da sickert nichts durch und es ist irgendwie ganz seltsam, die Personalie und sein Verletzungszustand und was jetzt mit seinem Knie ist und dann letztes Jahr diese Hängepartie so. Irgendwie hieß es dann immer wieder, ja, kommt bald wieder und irgendwie war die Saison dann vorbei und man kann da wirklich nur hoffen, weil ich fand ihn zumindest in der Rookie-Saison war vielleicht ein Tick stärker als Crossover und danach ist er ausgefallen, quasi. Ja. Also, es ist ein bisschen schade, also weiß ich nicht, es sind so diese What-Ifs am Ende einer Karriere, wo man sich denkt, boah, was wäre denn gewesen, hätten wir das Tackle-Duo auf Rookie-Vertrag für 4 Jahre mal gehabt oder sowas, ne?
Ja.
Kann man nur wünschen, dass es irgendwie da bergauf geht, aber du sagst ja, Woche 1 ist er da, ich weiß noch nicht so wirklich, ob das glauben soll.
Ja, also
ich glaube es nicht, ich
würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber die Reports deuten es zumindest an und gehen in die Richtung. Ich glaube, bei George Fant, der hat ja damals bei den Seahawks meist eher so ein bisschen als Swing Tackle gespielt oder dann eben auch als Ersatzmann, ist dann zu den Jets gegangen und hat da auf einmal so ein bisschen seine Karriere neu entfachen können. Hatte da, ich glaube, 2 echt gute Jahre und dann ist aber auch wieder ein bisschen abgefallen. Also er kommt jetzt nicht aus seiner stärksten Saison, aber ja, ich bin da auch, was ihn als Ersatzmann jetzt für Lucas angeht, auf jeden Fall etwas optimistischer als jetzt zum Beispiel bei meinem Blick in die Interior Offensive Line. Also da, das macht mir jetzt keine Bauchschmerzen. Gut, dann würde ich sagen, so viel zur Offensive Line, oder?
Haben wir jetzt über Charles Cross überhaupt geredet? Einmal?
Ja, was soll man da reden? Das Gesetz. Also.
Ich hoffe halt, dass er jetzt wirklich auch mal diesen Sprung in Richtung Elite-Tackle macht. Das hoffe ich mir wirklich von ihm diese Saison. Das würde ich vielleicht noch dazu sagen.
Ja.
Da habe ich ihm letztes Jahr schon vergeblich drauf gewartet, ehrlich gesagt. Wobei er auch verletzt war.
Er kommt jetzt ins dritte Jahr, oder?
Ja.
Ja, okay. Ja.
Es muss schon passieren, langsam.
Ja, drittes Jahr ist ein gutes Jahr für so einen Tackle, um sich dann auch in der Spitze zu etablieren. Ja. Also hätte ich auch absolut nichts gegen. Dann gehen wir weiter zu den Running Backs. Da haben wir natürlich auch wieder mit Ken Walker und für mich eigentlich unangefochtene Nummer 1 und dahinter mit Zach Charbonnet den Komplementär-Back, der dann eben in eigentlich eher so in Goal-Line-Situationen ja ursprünglich gedacht war, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch so letztes Jahr, man konnte oftmals sich gar nicht drauf verlassen, wann jetzt welcher Back auf dem Feld ist. Also das wirkte für mich manchmal so ein bisschen random irgendwie. Da ist man dann auch so mit der Hot Hand dann manchmal gegangen und dann war Walker mal ein paar Spielzüge irgendwie gar nicht auf dem Feld. Weiß nicht, habt ihr da irgendwie eine Taktik hinter gesehen oder ein Gefühl für bekommen, wann jetzt welcher Back auf dem Feld steht? Oder war das für euch auch eher so ein bisschen je nach Laune. Einfach
random.
Ja. Dann wird es so gewesen sein.
Es hat für mich in keiner Situation, also man hat ja alles überall gesehen. Ich fand nur erstaunlich schlecht war halt Walker in Red Zone oder weiß nicht, 5-Yard, 10-Yard läuft. Zumindest mal in meiner Erinnerung, ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Also,
ja.
Aber ich fand, da war er extrem schwach, aber ich habe da von Charbonnet auch nicht so viel gesehen, was ihn da jetzt irgendwie besser qualifiziert hat, zumindest im ersten Jahr.
Ich hatte nur in Erinnerung, dass er über die ganzen Inside-Läufe so ein bisschen stärker unterwegs war, glaube ich, als Walker, und Walker wiederum so ein bisschen diese Outside-Zone-Läufe.
Ja, Walker war halt einfach.
Da halt ein bisschen besser aufgehoben war, sag ich mal.
Ja. Also über einen Stretch von ein paar Spielen war Walker gefühlt das Einzige, was in der Offense so richtig funktioniert hat. Also wenn der Rest der Offense irgendwie lahm lag, dann hat Walker mal eben gefühlt, keine Ahnung, bei einem dritten und 18 da das First Down erlaufen. Also da waren teilweise Plays bei, da dachte ich mir auch so, ja, scheiße, das wird schon wieder nichts. Und dann hat Walker doch nochmal den Tag gerettet. Also der hat mir echt extrem gut gefallen, eigentlich letztes Jahr. Muss halt einfach nur noch ein bisschen konstanter werden, aber für mich ist es eigentlich einer der besten Runner in der NFL. Der hat eine bessere Vision als noch vorher. Der einzige Minuspunkt in Anführungszeichen ist eben, dass er gerade bei so kurzen Situationen vielleicht nicht ganz die Physis hat, wobei rein optisch hat er sie eigentlich, wenn man sich den Kerl mal anguckt, aber irgendwie hat er dann doch Probleme, sich da durchzuwühlen. Aber für mich ist Walker einfach ein sehr, sehr geiler Running Back, und ich hoffe, dass man dieses Jahr vielleicht sogar noch einen Schritt nach vorne sieht. Aber ja, mal schauen, wie sie die beiden einsetzen, was das mit Split wird, ob sie sich vielleicht sogar 50-50 machen, 60-40, wie auch immer.
Also was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass Walker schon die Nase vorn haben soll und auch eigentlich ja, Running Back 1 ist.
Da gehe ich von aus.
Und ich glaube nicht, dass es dann 50, zumindest nicht zu Beginn der Saison, ein 50-50-Split geben wird. Ich glaube, das würde auch einfach auch davon abhängen, wie dann die Saison verläuft und welcher Running Back sich dann wie zeigt. Ja. Je nachdem kann sich das auch nochmal verändern, aber ich glaube schon, dass Walker jetzt klarer als letztes Jahr als Running Back 1 nach den Camps zumindest in die Saison gehen wird.
Mhm. Ja, also für mich, wie gesagt, ich hoffe es. Für mich war das im letzten Jahr ziemlich deutlich, dass Walker da der insgesamt bessere Running Back ist, wenn man alle Punkte zusammennimmt. Worauf wir letztes Jahr vergeblich warten mussten, war Kenny McIntosh Season. Also selbst als alle anderen irgendwie verletzt waren, hat man von McIntosh gefühlt wenig bis nichts gesehen. Stattdessen, nein, ich möchte diesen Namen jetzt nicht wieder aussprechen. Dieser Fluch ist jetzt an uns vorbeigezogen. Aber ja, Kenny McIntosh kämpft aktuell im Trainingscamp tatsächlich mit George Halani um den Spot als Third Downback. George Halani, ein Undrafted Free Agent, der ja tatsächlich ordentlich Laune macht und auch sehr, sehr starkes Camp hat. Also was ich meine, ihr habt jetzt wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel von ihm gesehen, aber das wäre schon irgendwie ein Ding, wenn Kenny McIntosh, auf den man sich jetzt eigentlich seit über einem Jahr schon freut, jetzt auch nochmal wieder von einem UDFA verdrängt wird, oder?
Ich meine, wenn das passiert, dann soll es mir recht sein, tatsächlich. Also, das ist einfach die Competition, und ich meine, der hat jetzt im ersten Jahr nichts gezeigt. Der ist ein 6-Runden-Pick gewesen, glaube ich. Da ist es halt schon üblich in der NFL, dass man dann halt einfach auch um den Roster-Spot kämpfen muss, auch schon im zweiten Jahr. Und wenn er sich dann nicht eben durchsetzt im Training Camp, dann ist das halt so.
Naja, Roster schafft er wahrscheinlich trotzdem.
Ich würde es statt jetzt sagen, würde ich auch sagen, aber es würde mich jetzt nicht komplett aus dem Socken hauen, wenn er gecuttet werden würde, dann in ein paar Wochen.
Ja, wäre schon schade. Aber ich denke mal, 4 Running Backs werden sie wohl mitnehmen. Von daher sind das dann vermutlich die 4. Ich meine, für George Halani wäre es natürlich direkt ein ziemlicher Erfolg, als UDFA dann eben direkt einen Kaderplatz sich zu sichern. Kann man auch nur die Daumen drücken. Natürlich, am Ende muss der Beste spielen, und wenn McIntosh nicht überzeugt, dann ist es so. Ich finde es einfach nur schade, wenn man sich so anguckt, wie er im College gespielt hat und was man im letzten Jahr so ein bisschen aus dem Trainingscamp gesehen hat, dann sieht man eigentlich so ein bisschen das Potenzial, aber am Ende muss es dann auch auf den Platz bringen. Ja.
Aber Max,
ja.
Wo draftest du denn Kenneth Walker in Redraft?
Boah,
Schon schwierig immer noch.
Ich bin echt nicht gut drin, fantasy-technisch. Du, aber ich würde jetzt mal so sagen, zweite Runde kann man schon holen, oder? Zweite, dritte Runde?
Ja, dritte Runde, glaube ich, wird nichts. Bei der Running Back Dürre.
Weiß ich nicht.
Ich würde wahrscheinlich auf dem Ende erste, Anfang zweite diesen.
Ende erste schon? Nee, das wäre mir zu früh.
Nee.
Aber ich habe keine Ahnung, wo sein ADP ist. Ich glaube, das ADP ist deutlich weiter hinten. Und alle, die sich schon total bei Fantasy reingefuchst haben, lachen sich jetzt gerade schlapp, wenn sie uns zuhören.
Ja, man spielt einfach mal Fantasy, wie man da irgendwie auch so ein bisschen Bock drauf hat. Und pickt seine Leute. Und es geht dann im Endeffekt wahrscheinlich genauso schief oder gut, wie wenn man sich nach der ADP richtet oder so. Also
ich verstehe nicht.
Wie meinst du?
Wie jetzt Spaß haben, hä? Nein.
Am Ende pickst du den und Fantasy ist dein League-Winner. Und
du, ich bin letztes Jahr sehr gut mit meiner Overthinker.
Wer hat eigentlich die TSH, die German Seahawks Redaktionsliga gewonnen?
Weißt du das noch?
Nee. Habe ich tatsächlich vergessen, ja.
Ich glaube, ich weiß.
Aber ich war im Finale.
Finale muss ja unbedingt verpassen.
Obwohl ich Cooper
Kupp. Hast du gegen mich verloren, das Finale.
Für den First Rounder.
Gegen mich verloren.
So, genug hier, das interessiert gerade keinen Schwein. Aber ja, ich würde sagen, Kenneth Walker, dritte Runde.
Boah.
Ende zweite, Anfang dritte.
Den pick ich Mitte zweite Runde. Alle lachen mich aus und am Ende.
Am Ende scheiß da rein.
Und am Ende zweites Spiel, Kreuzbandriss, genau.
Sehr gut, ja.
Sehr gut. Ja, Titans. Noah Fant ist klar gesetzt als die Eins. Dahinter ja, ist so ein bisschen Competition sicherlich mit Pharaoh Brown, mit AJ Barner, dem Rookie. Ja, ich weiß auch nicht.
Jack Westover von Washington, kennt man den auch?
Den kenne ich.
Ja, ich kenne den auch so ein bisschen zumindest, weil er halt in der Washington.
Dann erzähl mal. Also Titans, weiß ich nicht.
Ich meine, da ist Tobi ja Experte bei AJ Barner, da musst du jetzt
das mal. Das stimmt allerdings, ja.
Ja, Michigan Guide. Barner, den haben wir ja schon. Ja, ich kann auch mal reingucken, die Notiz, die hatten wir schon mal vorgestellt zumindest. Sehr ausführlich, glaube ich, in der Draft Recap. Gib mir eine Sekunde, ich muss jetzt hier on the fly eben.
Ja, ja, das ist natürlich auch schon
vorbei. Also, was ich in Erinnerung habe von Barner war, dass er wohl eher seine Stärken im Blocking hat, aber auch underrated in den Routes, die er gelaufen ist.
Bei Michigan. Genau, der hatte auch einen ziemlich guten Three-Count zum Beispiel. Und ja. Wenn man sich dann das Tape anguckt und sich auf ihn konzentriert, hat man das auch durchaus gesehen. Also der ist durchaus beweglicher und spritziger, als man vielleicht denkt. Hat seine Stärken schon im Blocking, viele Aufgaben darüber übernommen und so, aber das sah jetzt zumindest nicht völlig unbrauchbar aus, auch wenn man den mal auf eine Route schickt oder sowas. Und nee, also da war ich ja dann im Nachhinein deutlich angetaner, als ich dachte, weil AJ Barner bei Michigan ja hinter Loveland eigentlich ja klare 2 war und auch nicht so im Fokus stand. War aber ziemlich gut. Und Jack Westover ist der aktuell noch im Training Camp im
ja.
Roster oder was?
Ja,
das ist halt, das fand ich halt ganz, ganz schön scheiße. Den habe ich mir mal angeguckt, weil Seahawks Twitter da so ein bisschen Werbung gemacht hat. Klar, Washington Husky, fand ich aber echt nichts Besonderes. Also, den habe ich auch vor dem Draft geguckt, hatte den irgendwann in der siebten Runde und da sehe ich halt wenig Entwicklungsspielraum. Der ist 24 Jahre alt, jetzt ist er schon 25 und hat auch mich auf gar nicht überzeugt, wie sehr behäbig gewesen ist. Kein besonderer Athlet oder sowas, wo man da irgendwie noch was hoffen kann. Also ich glaube nicht, dass das was da packen wird.
Das heißt, der wird am Ende nach den Rostercuts übrig bleiben, ne? Und dann ist das Jack Leftover.
Ja.
Verstehen Sie?
Geht dann wieder in Pause. Wir werden eh nicht so viel 12 Personnel spielen, glaube ich. Also wo man mit 2 oder gar 3 Tight Ends irgendwie spielt. Also davon gehe ich jetzt nicht aus.
Naja. Also ich zitiere nochmal den ersten Death Chart hier. Da sieht AJ Barner ziemlich begraben aus, hinter Fant, hinter Brown. Hinter Brady Russell sogar noch. Also das, ja. Ich meine, als Rookie ist immer schwierig auf Tight End. Da sollte man jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man in der ersten Saison besonders viel von AJ Barner sieht.
Ja, haben wir aber relativ früh gepickt. Das war jetzt halt auch ein Pick des aktuellen Staffs, ne? Also es ist ja für mich dann auch so, wir reden über McIntosh, 6-Runden-Pick. Da kann es natürlich sein, dass der, wenn er nicht mal von dem Regime jetzt gepickt wurde, relativ schnell die Säge streicht. Also ich glaube aber nicht, dass der AJ Barner nicht ins Roster nehmen. Also
Nee, das
war das, das, das erste Lock für sowas dafür
ja, nicht. Ich meine, dass man nicht viel von ihm sieht. Also, ja. Der wird jetzt nicht regelmäßig da mit Fan durchrotieren oder bei 12 Personal. Weiß ich nicht, ob er da regelmäßig auf dem Feld steht. Aber ja. Bei McIntosh ist halt der Weg kürzer zum Starter
Arbeitsamt,
als Third Downback. Ja. Gut, dann bleiben nur noch die vorhin schon viel gerühmten Wide Receiver. Metcalf, JSN, Lockett natürlich die furiosen drei. Bei Lockett muss man sagen, da war letztes Jahr schon so ein bisschen, also man hat schon gemerkt, dass er nicht mehr der Allerjüngste ist. So einen leichten Downfall hier und da gesehen. JSN dafür vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen enttäuschende Saison. Vielleicht erwartet man mittlerweile auch einfach zu viel von Rookie-Wide-Receivern, aber da kann sehr, sehr gerne noch mehr kommen. Ich würde jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass JSN so ein bisschen die Nummer-2-Rolle von Lockett übernimmt, dass der Staffelstab diese Saison übergeben wird und Lockett dann einfach auch, was die Snap-Zahlen angeht, ein bisschen runtergehen wird. Tatsächlich auch, weil jetzt ganz unironisch Jake Bobo einfach wieder ein sehr, sehr starkes Camp hat, also würde mich auch nicht überraschen, wenn wir den mehr sehen nochmal als letztes Jahr. Das war ja eher so ein bisschen, fast so ein bisschen Trickplay-Charakter, wenn Bobo auf dem Feld war. Aber würde mich nicht wundern, wenn er diese Saison dann auch regelmäßiger auch bei 11 Personal auf dem Feld steht.
Und wer war noch brutal immer.
Wer das?
Jake Bobo als Blocker war halt brutal auch.
Ja.
Also jetzt abgesehen von den Highlight-Catches, die er dazwischendurch hatte. Oder dann, ich glaube, hinten raus so ein bisschen rausgefadet. Das ist dann nicht mehr so oft passiert wie am Anfang der Saison. Aber was er auch als Blocker noch mitbringt oder so, ist eigentlich ein halber Tight End. Also ist wirklich schon ziemlich gut gewesen.
Und auch interessant, Charles Cross wurde im Camp auch darauf angesprochen, wer ihn aus der Offense mit am meisten überrascht. Und er hat dann gesagt, tatsächlich, lass mich kurz nachschauen, wie heißt er noch gleich? hier. Wie heißt unser Sorgen-Wide-Receiver? Zweite Runde, die Eskridge. Die Eskridge hat ihn am meisten überrascht. Der soll wohl ein gutes Camp haben.
Ja, das ist halt die Frage, was überrascht heißt, wenn man vielleicht auch nichts erwartet.
Ist auch spannend. Mir ist gerade einfach der Name auch nicht mehr eingefallen. Das sagt schon alles.
Ja, und wir haben ja auch noch Laviska Shenault, den man in den letzten Wochen wieder vermehrt auf der Seahawks Deutsch-Seite antreffen konnte, wie er irgendwelche kauderwelschigen deutschen Wörter in die Kamera gehixt hat. Also ja, da dafür wird er ausgewählt. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen für die Roster-Cuts, oder?
Nee. muss auch sagen, ne? Also Metcalf und JSN sollen ja wirklich beide ein sehr, sehr gutes Camp haben. Das macht schon Mut.
Ja.
Boah, Max, du musst wirklich auch nochmal ins Training Camp erstmal. Also deine Fragen waren auch schon mal spitzfindiger.
Okay.
Jetzt kommt Max hier, stellt so Fragen, wo wir so richtig schön ins Nein laufen. Max läuft auf, super.
Ich laufe überhaupt nicht auf. Ja, also ich habe eine ganz normale Frage gestellt, ein bisschen Boulevardesk vielleicht, aber wenn ihr das hier gar nicht aufnehmen wollt, den Ball, dann sehe ich hier nicht mich als Schuldigen, aber gut.
Das wäre mir was Neues, wenn man hier ein Schuldeingeständnis von Max Brenning käme.
Das, da könnt ihr lange drauf warten.
Ja, ich bin auch ein Farberhaus, ja. Job.
Mach mal Schluss jetzt, komm mit der Folge.
Tobi muss jetzt langsam leiser werden, während er sich vom Mikro entfernt.
Und noch ein bisschen rumschreien.
Ja.
Kommt jetzt endlich die Meldung von Connor Williams rein, bevor wir
mit der Uni Höhne Stimme. Ja, ich würde sagen, wir aktualisieren das noch einmal Twitter hier.
Ja, ich mach gerade auch.
Nix.
Oh, Seahawks made 2 roster moves. Kommt hier gerade frisch rein vor 3 Minuten, aber nicht. Es geht aber nicht um unseren Connor Williams, sondern wurden Undrafted Free Agent Jamie Sheriff gesigned.
Ah ja.
Josh Onujogu wurde mit einer Injury Designation entlassen.
Man kennt ihn.
So Sheriff war Tryout Player im Minicamp.
Also ein neuer Sheriff in der Stadt und damit
2 Outside Linebackers sind das gewesen, übrigens. Also der entlassen wurde, der gesigned wurde.
Ich hätte mich ja so totgelacht, wenn jetzt Eskridge gecuttet werde. Jetzt.
Wirklich starkes Camp raus. Es geht denkt
euch
auch,
einfach dazu,
es geht hier um meine Existenz, Tobi. Ich weiß auch nicht, weil du da jetzt so drüber lachen kannst, aber gut.
Denkt doch auch einfach dazu, dass Connor Williams designt wurde. Wir haben es als, hier habt ihr das als erstes erfahren. Connor Williams, neuer Seahawk.
Wahrscheinlich jetzt in 5 Minuten zu den Ravens. das wäre es von unserer Seite soweit zu der Offense. Wer das Ganze nicht nur so unqualifiziert wie von uns hier in peinlichem Gesabbel ertragen möchte, sondern sich das Ganze auch noch einmal in Ruhe durchlesen möchte, mit etwas journalistischem Feingefühl, der kann sich gerne die Offensive Preview auf unserer Website zum Ende der Woche vom geschätzten Kollegen Jonas zu Gemüte führen. Der ist urlaubsbedingt noch nicht ganz fertig, aber Ende der Woche könnt ihr da auf jeden Fall einmal reinschauen. Und in der nächsten Woche wird natürlich die defensive Seite des Balles folgen. Ja, vielen Dank an euch beiden. Das war mal wieder ein Fest. Schön, euch auch mal wieder gehört zu haben. Und ich hoffe, unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer hat es auch gefreut, dass wir zurück sind. Bitte seht es uns nach, dass wir noch nicht in Saison-Verfassung sind. Das ist hier alles noch, ne? Hier
hakt eingerostet.
Alles noch ein bisschen Rost und so weiter und so fort. Aber das wird schon wieder besser werden. 30 Tage sind es jetzt noch bis zur Regular Season und bis dahin könnt ihr dann auch wieder Bestleistung von uns erwarten.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du jetzt nicht ansprichst, ein paar Tage ist ja Preseason, sondern wir gehen auf den
Regular Season. Ich werde zu Preseason kann ich nichts versprechen, da wird meine Leistung noch genauso schlimm sein wie die von Eskridge in seinen bisherigen Seahawks-Jahren.
Und ihr dürft vor allem auch eine Top 8 Offense der Seahawks nächste Saison erwarten.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.